Wir lesen Psalm 98. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden vor den Völkern, macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn, alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen. Jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du dieses Versprechen gegeben hast, wiederzukommen. Du hättest es auch ganz anders machen können und die Vorstellung, dass du wiederkommst, dass wir heute schon zu deinem Leib gehören dürfen, das wird ein Freudentag sein. Und es wird den Segen über diese Welt ausgießen, Herr, den sie so dringend braucht. Herr, und auch wenn wir heute schon zu deinem Leib gehören, brauchen wir doch jeden Tag neu deinen Segen. Dein Mitwirken, dein Verändern in unserem Herz. Führe und leite du, Herr, und gib du wirklich deine Kraft hinein, dein Denken. Mach unser Herz neu, jeden Tag neu. Herr, und ich bitte dich einfach für die Welt, für all den Schaden, der in dieser Welt ist, für all die Menschen, die unter Leid sind, die im Krieg stehen. Segne du, komme du bald und halt uns fest bis dorthin. Dank, dass du da bist. Dank für dein Versprechen. Du bist der Heilige. Amen.
Sie haben das sicher gerade gemerkt, dass wir das gesungen haben. Eine etwas sehr ungewöhnliche Formulierung, vor allem für die jüngeren Leute, wenn wir singen, du Erden, du Himmelslust, du Erdenwonne, du Gott und Mensch, du Morgenglanz. Da könnte es sein, dass manche der jüngeren Leute sich ganz kurz überlegen, kann ich das überhaupt so singen? Du Himmelslust, du Erdenwonne, das sind Formulierungen, die gehen uns nicht so leicht über die Lippen. Das ist eine sehr, sehr alte Sprache. Und ich habe mich daran erinnert, als ich diesen Psalm vorbereitet habe für diesen Abend, dass es mir einmal so ging, denn wir haben vor vielen, vielen Jahren, da war ich noch im jugendlichen Alter, also wirklich im jugendlichen Alter, einmal eine Motette gesungen. Das war eine Motette für zwei Chöre und wir haben damals Jugendchor mit gemischtem Chor in der Gemeinde gesungen. Eigentlich war es mit der Jugendchor gegen den gemischten Chor, so kam es uns vor. Und schon damals hatte ich den Eindruck, das sind lauter schöne Formulierungen, das sind auch vielleicht wichtige Formulierungen, aber ich konnte mit diesen Formulierungen nicht allzu viel anfangen in diesem Psalm 98 und es wurde alles ein wenig sonderbar noch, als wir, da gibt es eine Stelle im Bass und das sang der gemischte Chor und im gemischten Chor im Bass saßen zwei richtig alte Brüder, die waren ein bisschen schwerfällig und sie wollten ihre Solostimme ganz besonders gut machen. Und man merkte das, wie es fast knisterte in der Luft und wie sie sich anstrengten und wie sie sich konzentrierten und dann diese Stelle heißt mit Trompeten und Posaunen. Und sie sangen aus Leibeskräften mit Trompeten und mit Saunen. Und da war es fast vorbei mit dem Singen. Wir haben uns große Mühe geben müssen. Das ist die erste Erinnerung, die ich an diesem Psalm habe. Eine Motette über diesen wunderschönen Psalm. Aber heute Abend natürlich bei allen sprachlichen Barrieren, die es vielleicht für manche geben mag oder auch manchem, was uns noch unbekannt ist, ein wunderschöner Psalm, einer der schönsten Psalmen, die wir in der Bibel haben, für mich einer der außergewöhnlichsten Psalmen und ich wünsche uns sehr, dass wir heute Abend, nach diesem Abend, das nachvollziehen können, was es mit diesem schönen Psalm 98 auf sich hat. Die Psalmen, das hatte ich schon gestern Abend gesagt, sind ja nicht einfach nur persönliche Bekenntnisse, sie sind auch nicht einfach nur ein Liederbuch oder Gebetbuch, Buch oder Gedichtband der Bibel, wie es in manchen Auslegungen heißt. Es sind nicht bestimmte Formen, die man im Gottesdienst im Alten Bund gebraucht hat, im Tempel für bestimmte Situationen, für bestimmte Momente oder für bestimmte auch Zeiten in der Zeit Israels. Wir haben zwar verschiedene Themen in diesen Psalmen. Wir haben da die großen Dankespsalmen wie Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist. Wir kennen diese Psalmen, der Trostpsalmen, Psalm 23 allen voran. Wenn man am Krankenbett sitzt und nach einem guten Wort sucht, dann ist man mit diesem Psalm natürlich immer gut beraten. Psalm 23 passt da eigentlich immer. Wir haben die Bußpsalmen, die uns ein wenig schwer auf dem Herzen liegen, wenn wir es persönlich auch beten wollten. Wir haben Klagepsalmen, wo Gläubige ganz ungehemmt all ihr Leid klagen, ihre Verzweiflung hinausschreien. Wir haben spezielle Psalmen wie die Intronisationspsalmen, wenn also ein neuer König kommt und dieser neue König ja auch mit allen Formen eingesetzt werden muss. Wir haben die speziellen Psalmen zur Hochzeit des Königs, da komme ich nachher noch einmal drauf, Psalm 45 etwa, wo man in Auslegungen dann sehen kann, ja, da gibt es einen Psalm speziell für diese, für dieses Protokoll, für dieses höfische Protokoll, da wird ein König nicht nur eingesetzt, sondern eine Hochzeit eines Königs und da braucht man eine spezielle Form dafür. Aber dass die Psalmen allesamt einen viel, viel tieferen Sinn haben, eine ganz andere Bedeutung haben als nur diesen historischen Sinn haben, sondern dass mit allen Psalmen, die wir haben, immer eine prophetische Sicht verbunden ist. Auch das haben wir gestern Abend schon gesehen, dass die Psalmen eine ganz tiefe, verdichtete Prophetie enthalten. Da geht es nicht nur um augenblickliche Beschreibungen aus der Zeit irgendeines Königs oder des Volkes Israel, sondern ganz, ganz tiefe Prophetie. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Das sieht zunächst aus wie eine ganz einfache Aufforderung, wir müssten mehr loben. Ja, oder man könnte es als eine Aufforderung an die Leviten verstehen. Sie sollen ihre Aufgabe erfüllen, sie haben ihren Dienst zu tun, sie sollen ein neues Lied singen. In diesem ersten Vers aus Psalm 98 geht es aber nicht um eine Aufforderung ganz allgemeiner Art, ein neues Lied zu singen, sondern singet dem Herrn ein neues Lied. Dass hier etwas Neues in den Blick kommt, dass hier etwas Neues verkündigt werden darf, dass wir uns abwenden dürfen von den alten Liedern, die wir allesamt kennen. Nur die Frage ist hier noch offen gelassen, wann und wo ist dieses neue Lied zu singen? Wann ist es soweit mit diesem neuen Lied? Welche Bedeutung und welchen Inhalt wird dieses neue Lied haben? Welche Bedeutung hat es für Israel? Welche Bedeutung für die Gemeinde Jesu? Welche Bedeutung möglicherweise auch für die Nationen, die um uns leben? Denn ganz sicher hat es ja eine Bedeutung für sein Volk und für die Gemeinde Jesu, die noch gar nicht im Blick ist an dieser Stelle, und auch für die Völker, für die Nationen, für die ganze Welt. Aber wir fangen einmal an bei diesem Einzug des Königs. Und wenn wir vom Einzug des Königs sprechen, dann sind wir nicht einfach nur wieder in diesen Zeiten der Könige Israels, sondern wir machen gleich am Anfang einen riesengroßen Sprung durch die Zeiten hindurch bis an das Ende der Bibel, durch die ganze Weltgeschichte hindurch und landen da, wo wir in der Bibel in den Endzeitfragen stehen. Wenn es um das Kommen des Königs geht, landen wir automatisch ganz am Ende der Zeit, am Ende unserer Weltgeschichte. Das heißt nicht, dass unsere Weltgeschichte zu Ende ist, sondern dass diese Zeit, in der wir nun leben, beendet ist, dass diese Art, wie wir heute leben, ein Ende haben wird. Es beginnt eine neue Zeit, eine neue Zeitrechnung. Und das ist ja so ungewöhnlich nicht in der Bibel, dass es da verschiedene Zeitrechnungen gibt, auch verschiedene Zeiträume gibt, die wir da sehen können, die jeweils unterbrochen werden durch ganz starke Einbrüche und Unterbrechungen. Wir wissen natürlich, die Zeit nach dem Paradies, die unterbrochen worden ist, durchbrochen worden ist durch den Sündenfall. Da ist der erste große Bruch und danach beginnt wirklich eine ganz andere, neue Zeit. Und das ist die Zeit eben nach dem Sündenfall. Und das läuft bis zur Sintflut, eine ganz düstere und dunkle Zeit. Dann kommt die Sintflut und nach der Sintflut beginnt wieder eine neue Zeit, eine andere Zeit unter anderen Bedingungen. Dann kommt es hin zur Zerstreuung der Völker und Sprachen. 1. Mose 11, das kennen Sie, die Sprachenverwirrung. Dann taucht Abraham in der Geschichte auf, eine völlig neue Zeit. Israel kommt langsam in den Blick, obwohl es noch nicht wirklich da ist. Diese vielen Jahre, bis endlich Israel auch als Volk, als Nation da ist. Mose taucht da auf in der Geschichte. Dann beginnt die Zeit des alten Bundes. Der alte Bund beginnt ja nicht in 1. Mose 1, das haben wir schon verschiedentlich gesehen, sondern der alte Bund beginnt mit Mose, mit dem Bund vom Sinai. Da beginnt eine andere Zeit. Und das läuft dann weiter. Dann kommt die vorexilische, die nachexilische Zeit. Dann kommt der ganz große Einschnitt, nachdem ja unsere Zeitrechnung auch benannt und berechnet ist, nämlich die Zeit nach Christus. Klar, das ist eine völlig andere Zeit, jedenfalls aus unserer Sicht. Für den Weltlauf eine ganz neue Zeit. Und es wird noch einmal eine neue Zeit, eine andere Zeit geben. Wir sind noch nicht am Ende der Zeiten. Und es mag noch manche Zeit geben, die wir noch nicht so klar im Blick haben, aber dass wir das ganz grob einteilen können, dass die Zeit des alten Bundes abgelöst wird durch die Zeit des neuen Bundes, die Zeit des Gesetzes, durch die Zeit der Gnade, Israel abgelöst, müssen wir ganz vorsichtig sagen, durch die Zeit der Gemeinde. Und wir leben nun im Jahr 2022 und denken, das könnte ja eigentlich immer so weiterlaufen, wie es gerade läuft. Mal ein bisschen besser und mal ein bisschen schwieriger und problematischer, aber irgendwie kann man sich ja daran gewöhnen, dass das so immer weitergeht, ohne große Veränderung. Und da sagt die Bibel, nein, es wird nicht immer so weitergehen. Es wird noch einmal mindestens einen großen Einschnitt, nein, es wird noch mehrere Einschnitte geben, aber den einen großen Einschnitt, auf den warten wir besonders, nämlich auf die Wiederkunft Jesu. Wir haben das am Sonntag schon gehört von der letzten Generation. Das ist ja auch schön zu sehen, dass es wirklich eine letzte Generation gibt und wir nicht sicher sind, ob wir nicht schon zur letzten Generation tatsächlich gehören. Ja, dann würden diese Typen tatsächlich noch einen prophetischen Charakter kriegen, ohne dass sie es wissen. Aber dass irgendwann die letzte Generation da sein wird, bevor unser Herr wiederkommt. Und die Bibel spricht davon, dass es eine Zeit nach dieser Zeit geben wird, dass die Zeit auch des neuen Bundes, dieses neuen Bundes abgelöst werden wird von einer neuen Zeit der Herrschaft Christi auf Erden, wenn sein Reich anbricht, wenn das tausendjährige Reich, das Millennium endlich da ist und die Welt ihn sehen wird. Und wenn wir das nachlesen in diesem großen Sprung von Psalm 98 an hinein in das große Buch, das uns diesen letzten großen oder diesen nächsten großen Übergang ja beschreibt, dann landen wir natürlich in der Offenbarung. Da werden diese Übergänge sehr, sehr deutlich, zum Teil sehr detailliert beschrieben, der Übergang von dieser Zeit in die nächste große Zeit. Und wenn wir diese Offenbarung dann lesen, dann werden manche wahrscheinlich sagen, das kann ich mir alles nicht vorstellen. Das ist mir zu schwierig, das ist mir alles zu unklar, das ist mir auch schwer vorzustellen, wie das überhaupt gehen soll. Und da können wir uns trösten, da geht's uns nicht allein so, sondern auch dem, der es geschrieben hat, ging's nicht anders. Das können wir nachlesen, Offenbarung 5, wo er das so deutlich beschreibt, wo davon die Rede ist, dass Johannes, der diese Offenbarung ja aufgeschrieben hat, vor lauter Verzweiflung in Tränen ausgebrochen ist. Er hat geweint. Er wusste nicht, was er damit anfangen sollte, wie es gehen soll, wie funktioniert das, wie soll dieser Übergang geschehen von dieser Zeit in das Kommende. Das ist dieselbe Frage, die wir uns schon unzählige Male gestellt haben, auch in diesen Tagen, in diesen Zeiten. Wann kommt endlich das Reich Gottes? Wann kommt es endlich so, wie es ja verheißen ist, dass alle ihn sehen werden? Wann ist die Zeit endlich erfüllt? Wann kommt die Zeit des Schauens statt des Glaubens? Wann kommt die Zeit, von der dieser Psalm sagt, aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes? Oder müssen wir am Ende sagen, Psalm 98 hat ein bisschen übertrieben? Da hat er den Mund ein bisschen voll genommen. Ist ein schöner Traum, ein schöner Wunsch, aber so wird es ja dann doch wohl nicht kommen, oder? Wird es dann doch so kommen? Wann kommt die Zeit, von der es in Philipper 2 heißt, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und aller Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters? Können wir auch bei Paulus sagen, Paulus, da hast du ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Nein, ganz sicher nicht, sondern die Zeit wird erfüllt werden. An diesen Tag werden wir kommen, dass das geschieht. Und trotzdem stehen wir heute vor lauter Fragen. Nicht nur wann, sondern wie soll das gehen? Wie will Jesus Christus seine Herrschaft in dieser Welt denn antreten? Wie wird das sein? Wie muss man sich das vorstellen, wenn es heißt, er wird so kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen zum Himmel? In einer großen Wolke oder in einem Licht? Aber ihr werdet es sehen, heißt es da. Aber wie geht das? Wie will er sein Heil offenbar machen, dass alle es sehen können? Und wie will er diese Welt überwinden? Wie will er die vielen zum Schweigen bringen, die noch so in ihrem Spott, in ihrem Hohn leben? Die Mächtigen, die gar nicht daran denken, ihre Macht abzugeben? Das ist ja eine wichtige Frage. Wie soll das alles gehen? Ein paar kleine Andeutungen haben wir ja schon, wenn es heißt, er wird kommen in Macht und Herrlichkeit. Schon diese Formulierung macht das deutlich, dass er nicht unscheinbar kommt, dass er nicht heimlich durch eine Hintertür kommt, nicht in einem Stall geboren wird beim zweiten Mal, sondern dass er in Macht und Herrlichkeit kommt. Der Herr kommt gewaltig. Diese Formulierung haben wir da automatisch vor Augen. Und er wird diese unlösbaren Fragen, die wir heute noch haben, beantworten. Er wird all die Dinge lösen, die wir heute noch nicht lösen können. Er wird eine Antwort geben in dieser Vision von dem Lamm und den sieben Siegeln, die da in der Offenbarung beschrieben sind. Da sehen wir schon etwas davon. Wir kriegen das nicht hin. Und an dieser Stelle ist auch noch niemand zu sehen. Da ist es noch die große Frage, wer ist würdig, das Buch aufzutun und die Siegel zu brechen. Und dann geht das große Suchen los. Niemand ist da. Die vielen Probleme, die es gibt, die Machtfragen, die da sind, und die sind da wirklich gewaltig, USA und China und Putin und was da, wie soll man das gelöst kriegen? Das ist ja für uns überhaupt gar nicht denkbar, wie das noch einmal irgendwie aufgelöst werden konnte. Die sozialen Fragen. Die Armut in dieser Welt und der Reichtum auf der anderen Seite. Ja, werden die einen ihren Reichtum freiwillig verteilen, freiwillig loslassen? Wie soll das gehen? Die Umweltfragen, die ja in diesen Tagen besonders wichtig zu sein scheinen. Ja, wie soll das gelöst werden? Die Fragen der Religionen, die da ständig aufeinanderprallen, der Islam und der Hinduismus und die vielen, vielen kleinen und großen Religionen und natürlich auch unser Glaube. Wie soll das gehen, dass das irgendwie gelöst werden kann? Wie soll diese Welt endlich zum Frieden kommen? Immer dann, wenn wir gedacht haben, jetzt könnte es zu einem Frieden kommen, sehen wir zugleich, es ist kein Friede. Und auch das hat die Bibel schon gesagt, hat Gott schon gesagt, wenn sie sagen, Friede, Friede, es ist kein Friede. Und wir haben das bitter lernen müssen, dass bei allem Friedensgerede am Ende noch kein Friede ist. Und wir könnten noch einmal auch zur Ruhe kommen in dieser Welt. Es wird immer noch kein Friede sein. Aber wie wird das gehen? Wie werden wir endlich Gerechtigkeit finden in dieser Welt? Wie wird diese Welt endlich geheilt werden von den tiefsten Schäden, die durch die ganze Geschichte hindurchgehen? Endlich heil zu werden. Wir können ja auch ganz persönlich bei uns fragen, wie könnten wir endlich Heil finden für unser Leben, für unsere zerstörten Seelen? Die gibt es ja. Und wir ringen darum und wir beten darum und trotzdem bleiben so viele Lasten in uns. Wie soll das gehen? Das sind die Fragen. Und dann sieht Johannes das vor sich und stellt diese entscheidende Frage, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, niemand, weder im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und dann kommt dieser kleine und entscheidende Augenblick, wo es heißt, dass er das Lamm sah und er kam und nahm das Buch und die sieben Siegel in die Hand und bricht ein Siegel nach dem anderen. Sieben ist natürlich eine symbolische Zahl. Da müssen wir nicht drüber nachdenken, was wohl genau diese sieben Siegel sind. Manche wird ja beschrieben, aber dass mit diesen Siegeln verbunden ist, dass er all diese Fragen lösen wird, eine nach der anderen. Und er ist der eine, der diese Siegel brechen kann. Jesus, das Lamm Gottes. Und er nimmt ein Siegel nach dem anderen und bricht es. Und es kommt zu einem Umbruch nach dem anderen. Wir haben ja schon manche Umbrüche erlebt, auch in unserer Zeit. Es ist ja nicht so ungewöhnlich, dass es in dieser Weltgeschichte auch heute massive Umbrüche gibt. Und wir ahnen, dass das nicht an irgendwelchen Gestalten in dieser Weltgeschichte liegt, sondern dass da in der Ewigkeit etwas geschieht, dass das Siegel gebrochen werden. Ob das nun gerade diese sieben Siegel sind oder ob das andere Siegel sind, aber es werden Siegel gebrochen. Und wenn in der Ewigkeit Siegel gebrochen werden, dann sieht man das in dieser Welt. Dann geschehen da Dinge in dieser Zeit. Und manches davon ahnen wir zumindest, was das bedeuten kann. Einen Umbruch nach dem anderen. Und in diesem Augenblick, als Jesus, das Lamm Gottes, endlich aufsteht und das Buch der Weltgeschichte in die Hand nimmt, da heißt es nun in Offenbarung 5, und sie sangen ein neues Lied. Und wir merken das, dass es nicht zufällig eine ähnliche Formulierung ist, sondern die ganze Zeit war dieses neue Lied nicht mehr im Blick aus Psalm 98. Und nun erst kommt Psalm 98 zu seinem eigenen Zielpunkt. Nun heißt es, und sie sangen ein neues Lied. Wir könnten noch genauer sagen, und sie sangen das neue Lied. Jetzt wird es endlich gesungen in Offenbarung 5. Und das ist Psalm 98. Psalm 98 ist Offenbarung 5. Da kommt es endlich zu seinem Ziel. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und der Herr, das ist für uns völlig klar, der Herr ist Jesus. Der Herr ist das Lamm Gottes. Er bricht die sieben Siegel, er nimmt das Buch der Geschichte in die Hand und dann sehen wir die Wunder, die er tut. Wir bekennen das, dass Gott Wunder tut, dass Jesus Wunder getan hat. Wir haben da eine große Zahl, die wir dann nennen könnten, durch die ganze Weltgeschichte hindurch. So viele Wunder, die wir sehen und manche, die wir auch persönlich erlebt haben. Da bin ich ganz sicher, dass manche unter uns sind, die auch von den Wundern Gottes in ihrem Leben sprechen können. Auch das ist für uns nicht so ungewöhnlich, dass er seine Wunder tut, die großen und die kleinen. Und wir bezeugen das, dass wir sein Handeln in unserem Leben erlebt haben. Wir sehen das in den Wundern Jesu, die uns in großer Zahl beschrieben sind. Aber die vielen Wunder, die wir hier sehen, sind natürlich nicht die entscheidenden und die großen, sondern die großen Wunder, die geschehen zunächst erst einmal im Verborgenen. Nicht das, was uns auf Anhieb beeindrucken würde. Nicht, dass er Kranke gesund macht, dass er Tote lebendig macht, sondern dieses große Wunder, dass er hineingekommen ist in diese verlorene Welt, dass der lebendige Sohn Gottes hereinkommt und für uns eine Erlösung schafft. Dass das Heil nun greifbar nahe ist. Dass unsere Schuld vergeben ist, dass es Erlösung gibt, nicht nur für Einzelne, die sich besonders darum gemüht haben, sondern dass es Erlösung gibt für die Unzähligen und vielen, die sich nicht darum gemüht haben. Als wir noch Feinde waren, als wir noch Sünder waren, sagt Paulus, und er betont das. Das ist das eigentliche Wunder. Und das ist natürlich kein Wunder, dass das so zufällig geschehen ist, sondern dass nach einem Ratschluss des Vaters geschehen soll und geschehen muss. Also ein Wunder, das von Anfang an so beschlossen war. die vielen anderen Wunder, die es auch noch gab, die Jesus getan hat und die manche gerne auch heute sehen würden, da müssen wir uns noch einmal genauer fragen, sind diese Wunder wirklich so dringend notwendig, dass man sagen könnte, nur wenn ich diese Wunder sehen würde, dann könnte ich auch glauben. Wir kennen diese Sprüche. Wenn man etwas sehen könnte, dann wäre der Glaube nicht so schwierig. Und vielleicht haben wir selber schon mal gedacht, wenn hier und da doch mal etwas geschehen würde in meinem Leben, wenn der ein oder andere dann doch mal gesund würde von seiner Krankheit. Ja, und es geschieht ja auch manchmal, aber es geschieht nicht in der Öffentlichkeit. Und es hat seinen guten Grund, unter anderem darin, dass Jesus einmal gesagt hat, da heißt es in Matthäus 11, da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan. Also dieser Eindruck, wenn sie die Wunder sehen würden, dann würden sie Buße tun. Aber er sagt, nein, das ist nicht so. Sie haben die Wunder gesehen, sogar die meisten Wunder. Aber sie haben nicht Buße getan. Weh dir Korazin, weh dir Bethsaida. Wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Das ist kein Automatismus, dass wir ein paar Wunder sehen und dann werden die Menschen gläubig. Es ist immer noch ein Wunder, wenn Menschen gläubig werden, weil sie gezogen werden von dem lebendigen Gott und Vater. Dann geschieht dieses Wunder. Und er tut dieses Wunder auch heute, auch im Verborgenen. Er könnte viel mehr Wunder tun vielleicht, wenn wir ihn ließen, wenn wir ein wenig wachsamer wären, wenn wir uns mehr auf den Weg machen würden, sein Wort, sein Evangelium zu verkündigen. Jesus hat ja gesagt, ihr werdet größere Wunder tun als ich. Aber wir ahnen vielleicht, dass auch das zu einer anderen Zeit gehört. Nicht in unsere Zeit, sondern in eine kommende Zeit. Ihr werdet größere Dinge tun als ich. Und bei all dem, was wir aus unserem eigenen Leben sagen könnten über die Wunder Gottes, die wir persönlich erlebt haben, sind hier die ganz, ganz großen Wunder Gottes in dieser Welt und mit dieser Welt gemeint. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und das wird nun formuliert und beschrieben. Das größte Wunder lautet, er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Das heißt, er bringt diese Welt zurecht, er kommt mit dieser Welt an sein Ziel. Wir stehen da mit lauter Fragen und wissen nicht, wie das gehen soll, aber er weiß, wie er das macht. Er schafft Heil, wo kein Heil ist. Er bringt Menschen zur Buße, wo sie nicht danach gefragt haben. Er schafft auch Heil, wo wir mit unserem zerbrochenen Leben sind. Und daran halten wir fest und daran glauben wir, dass auch unser Leben heil werden kann. Und manchmal schafft er das Heil so, dass man es sehen kann, dass man es nachvollziehen kann. Und diese Formulierung aus der Apostelgeschichte, wenn wir dieses Heil auch mit einem eindeutigen Namen beschreiben können und verbinden können, wir haben es in der Losung heute gehört, nämlich dass in seinem Namen das Heil ist, dass wir diesen Namen haben, in ihm ist das ganze Heil für die Welt, da wird es ja anders formuliert, in keinem anderen ist das Heil. Aber das heißt im Umkehrschluss, in ihm ist das Heil. In ihm ist nicht nur ein wenig Heil, sondern in ihm ist das Heil für diese Welt. In ihm ist genug Heil. Das ist mir persönlich ganz wichtig, das auch immer wieder zu sagen. Da ist genug Heil für jeden von uns. Und wir sind eingeladen, uns dieses Heil zu erbitten, dieses Heil zu suchen, zu ihm zu kommen, den Namen Jesu anzurufen. Wer Jesus anruft, der soll, da heißt im Luthertext, gerettet werden, der soll Hilfe erfahren, der soll Heil erfahren. Nur ist es noch nicht offenbar geworden für jeden und vor allen. Und wir wissen immer noch nicht genau, wie er das hinkriegen wird und hinkriegen will. Aber dass es verkündigt wird. Und wenn wir die Augen ein wenig öffnen, dann sehen wir ja, dass auch heute Millionen und Abermillionen von Menschen da sind, die sich zu Jesus Christus bekennen. Also nicht nur nach einem gewissen Lippenbekenntnis, sondern die wirklich zu ihm gehören. Dass wir zumindest in unseren Breitengraden in jedem kleinen Kaff mindestens eine Kirche haben. In den meisten auch gleich 2 oder 3 oder 5, in manchen auch 100 und mehr. Wie viele Kirchen es in Berlin gibt oder in München, das weiß ich nicht, das lässt sich vielleicht gar nicht zählen. Aber dass dieses Evangelium so ausgebreitet wurde, viele Menschen erreicht hat und in vielen Gemeinden auch wirklich Menschen sind, die sich an Jesus Christus halten. Bei allem, was man über die Kirchen sagen kann, muss man das auch festhalten. Das sind Menschen, die sich zu Jesus bekennen. Sie haben das Heil in Jesus erlebt, erfahren. Sie glauben daran, sie halten sich daran. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Und ansatzweise gilt das ja schon. Sein Evangelium läuft durch diese Welt. Und sein Evangelium erreicht auch heute Menschen, wo es nicht einmal verkündigt wird. Erstaunlicherweise. In manchen Staaten, gerade im muslimischen Bereich, kommen Menschen zum Glauben, ohne dass ihnen jemand etwas verkündigt hätte. Das ist ein Rätsel, wie das geschehen kann. Aber sie kommen zum Glauben. Und sie wissen, an wen sie glauben. Sie bekennen sich zu Jesus und sie erleben, was es heißt, eine neue Kreatur zu werden. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Das sind die schönsten Worte, die wir in der Bibel haben. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Und zugleich muss man fragen, stimmt denn das? Sehen aller Weltenden das Heil unseres Gottes? Da sind noch so viele, die das nicht sehen können, so viele, die noch nichts davon gehört haben, so viele auch, die es gerne finden würden. Manchmal werden wir ja gefragt, wir kommen mit Menschen zusammen, die eine große Sehnsucht haben, dass ihr Leben heil werden kann. Und manchmal werden wir so gefragt, wo kann man denn heil werden in dieser Welt? Wenn Sie so gefragt würden, was würden Sie denn sagen? Wo gibt es dieses Heil? Wo müsste ich hin? Wo müsste ich hin? Da könnten wir sagen, zu irgendeinem ganz auserwählten Prediger, zu irgendeiner besonderen Adresse, wohin müssten wir gehen? Das ist ja ganz leicht zu beantworten. Der erste Schritt wäre immer, das ist jedenfalls meine Antwort, ja natürlich, Sie haben es laut und deutlich gesagt, natürlich zu Jesus, aber da würde man sofort fragen, ja, aber wo und wie macht man das, wie kommen wir zu Jesus? Da würde ich sagen, gehen Sie erstmal in die Gemeinde. Gehen Sie erstmal dahin, wo er seine Gegenwart verheißen hat. Gehen Sie dahin, wo Menschen sind, die Ihnen sagen können, wer Jesus ist. Und hören Sie dazu. Gehen Sie unter das Wort Gottes und hören Sie dazu. Und gehen Sie unter das Kreuz Jesu. Gehen Sie zu Jesus. Ja, dieser Name ist die Mitte in unserem Leben und ist das Zentrum allen Heils. Da müssen wir hin. Und gehen Sie ins Gebet und bleiben Sie in seiner Gegenwart. Und bleiben Sie so lange, bis Ihr Leben heil geworden ist. Was sollen wir denn sonst sagen? Da gibt es ja keine Methoden, die wir Ihnen empfehlen könnten. Da gibt es nur einen Ort. Da gibt es nur einen Namen, da gibt es das Kreuz Jesu und in diesem Kreuz Jesu haben wir das ganze Heil, das uns nötig ist. Und da müssen wir hin. Jesus beschreibt das ganz am Anfang vom Lukas-Evangelium, Lukas 4, wo es von ihm heißt, wie er da in Nazareth in die Synagoge ging und ihm dann so routinemäßig die Schriftrolle überreicht wurde, damit er die Lesung hält. Und dann kommt er natürlich automatisch an diese besondere Stelle und er liest, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und da sitzen doch alle ganz ruhig da und hören zu, wie er das liest, denn sie kennen natürlich diese Formulierung. Er liest halt jetzt Jesaja. Das ist ja nicht so ungewöhnlich. Er liest Jesaja. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und jedes Kind wusste, was das Gnadenjahr des Herrn ist. Und jedes Kind hat gedacht, ach, wenn's doch endlich mal käme. Davon träumen wir schon, zumindest das Volk Israel, seit Jahrhunderten, wenn doch endlich das Gnadenjahr des Herrn käme. Und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und man kann es fast spüren, wie sie sprachlos sind, wie sie fassungslos sind. Über diesen Anspruch, da steht einer und liest diesen gewaltigen Abschnitt aus dem Buch Jesaja und behauptet nun, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und was er damit meint, ist natürlich klar. In mir, in meiner Gegenwart, in meiner Person, in meiner Gestalt ist dieses Wort der Schrift heute erfüllt vor euren Ohren. Und es heißt, heute müsst ihr hören. Heute habt ihr die Chance, das anzunehmen oder es zu lassen. Den zweiten Satz lasse ich noch einmal ein bisschen. Heute ist die Chance, dieses Heil anzunehmen, das hier beschrieben ist im Jesaja-Buch. Und zu sehen, wie gut das ist, dass er nicht nur vom Heil redet, dass er nicht nur einen Text zitiert, dass er nicht nur sagt, irgendwann einmal werden wir dieses Heil sehen, sondern dass er so deutlich sagt, das Heil ist jetzt da. In meiner Person ist das Heil da. Da geht es nicht nach dem Motto, I have a dream, wie schön wär's doch, ich habe einen Traum, wir kennen ja diese Formulierung von Martin Luther King, sondern das Heil ist jetzt da, es ist kein Traum mehr. Müsst nur kommen, annehmen. Im Namen Jesu, das einfach nehmen, was wir bei ihm haben dürfen. Und dann sehen wir, dass die Psalmen eben nicht nur schöne Formulierungen, nicht schöne große Gebete sind, keine Gedichte oder Lieder sind, sondern dass sie Prophetie sind. Der Herr lässt sein Heil kund werden. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Und das beginnt natürlich in seinem Volk Israel. Von den Juden kommt das Heil. Das gilt ja bis heute. Es geht nicht ohne diese Wurzel, die auch uns trägt. Dürfen wir nie vergessen. Von da kommt das Heil auch in unser Leben hinein. Und sie sangen ein neues Lied. Und dann kommt diese Formulierung, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und wir merken, wenn wir den Psalm 98 daneben legen, da sehen und hören wir das Brausen der Völker. Das Brausen des Meeres heißt ja hier. Das Meer brausen wird. Meer ist ja immer ein Zeichen für die Völker. Und da kann man sehen, wie da eine Bewegung, eine Dynamik durch die Nationen, durch die Völker geht. Und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen und die ganze Schöpfung ist in Bewegung. Die Berge und die Flüsse und die Meere, alles ist in Bewegung. Bevor sich der Mensch in Bewegung setzt, ist schon viel mehr in Bewegung, als wir vielleicht ahnen können. Und wenn wir die Psalmen aus dieser Perspektive her lesen, vom Ende her, vom Ziel her, neu lesen, bekommen wir erst einen Eindruck von dem, was uns erwartet. Alles schon beschrieben in den Psalmen. Das große Heil, nicht nur eine Vision, sondern eine Verheißung, eine klare Verheißung Gottes an uns. Darum nennen wir diese Psalmen, auch diesen Psalm 98, einen messianischen Psalm. Natürlich, hier geht es pur um Jesus. Er ist der, in dem das Heil in diese Welt hineinkommt. Und ich will noch einen kleinen Blick werfen heute Abend auf einen parallelen Psalm. Ich hatte ja vorhin gesagt von diesen sonderbaren Formulierungen von Himmelslust und Erdenwonne, diese sonderbaren Formulierungen, die ein bisschen ungewöhnlich sind, kommen ja in den Psalmen auch vor, nämlich in Psalm 45. Da geht es tatsächlich um eine Hochzeit des Königs. Nicht um irgendeine Hochzeit eines Königs, sondern um die Hochzeit des Königs. Und diese Sprache zu verstehen, die wir hier sehen, wenn es heißt, mein Herz dichtet ein feines Lied, einem König will ich es singen. Meine Zunge ist ein Griffel eines guten Schreibers. Du bist der Schönste unter den Menschenkindern, voller Huld sind deine Lippen. Ja, ist eine ganz, ganz sonderbare, ungewöhnliche Sprache für uns. Aber diese Sprache zu verstehen, was sagt denn dieser Psalm? Wenn es heißt, meine Zunge, das ist die Selbstvorstellung dessen, der hier redet. Meine Zunge, der hier schreibt, meine Zunge ist ein Griffel eines guten Schreibers. Also schon der Begriff Griffel müssen wir den Jüngeren erklären. Ja, wir haben noch mit Griffeln schreiben gelernt, auf so einer Plastik- oder Tontafel. Ganz merkwürdig, wie das damals ging. Ein Griffel. Ich bin ein Griffel eines guten Schreibers. Hier geht's um Inspiration. Hier schreibt nicht ein Schreiber, was ihm gerade so in den Sinn kommt, was ihm gerade so eingefallen ist, sondern meine Zunge ist ein, entschuldigen Sie diesen Eindruck mal wieder, ein präzises Instrument des Geistes. Und er schreibt, was er hört und nichts anderes. Meine Zunge ist ein Griffel eines guten Schreibers. Und dann dieses Bild, du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Da geht es doch nicht um den König von Israel. Die vielen, die wir dann namentlich aufführen könnten. Um keinen von ihnen geht es hier. Es geht um den einen König Israels, um den einen Menschensohn, von dem es dann auch heißt, voller Huld sind deine Lippen. Das heißt, da ist nur Wahrheit. Und wenn er sein Wort spricht, dann geschieht etwas. Sein Wort ist voller Macht. Also das, was wir als Vollmacht bezeichnen, das ist Huld seiner Lippen. Und er kann trösten, er kann zurechtbringen, er kann rufen und ermahnen und er kann vor allem zum Heil bringen. Voller Huld sind deine Lippen. Er kann Geheimnisse offenbaren. Er offenbart sich selbst und den Vater. Voller Huld sind deine Lippen. Und wenn man das versteht, was sich dahinter verbirgt, dann kann man es auch sagen. Dann können wir sagen, ja, man kann es ja gar nicht anders formulieren als mit solchen Worten. Gott hat dich gesegnet für ewig. Gürte dein Schwert an die Seite, du Held. Wir landen automatisch in Epheser 6. Das Schwert des Geistes. Was anderes sollte es sein? Was hier beschrieben ist. Zieh einher für die Wahrheit. In Sanftmut und Gerechtigkeit, so wird deine rechte Hand Wunder vollbringen. Wir haben das in diesen Tagen so oft schon gesagt. Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel. Aber deine rechte Hand wird Wunder vollbringen. Scharf sind deine Pfeile, dass Völker vor dir fallen. Sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. Und so geht's dann weiter. Diese Beschreibung des einen Königs. Und wir könnten noch weitergehen und diese Hochzeit im Einzelnen anschauen. Die Braut steht zu deiner Rechten in Goldschmuck aus Ophir. Höre, Tochter, sieh und neige dein Ohr. Vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Das heißt, da wird einer herausgenommen aus seiner persönlichen Lebensgeschichte. Die alte Geschichte ist zu Ende, es beginnt eine neue Geschichte, komplett anders, komplett neu. Du gehörst zu einer neuen Welt, vergiss dein Volk, vergiss dein Volk. Wir würden uns ja krümmen, wenn uns das jemand sagen würde. Ich kann doch nicht einfach mein Elternhaus hinter mir lassen, aber Jesus sagt genau dasselbe. Lass die Toten ihre Toten begraben. Komm du und folge mir nach. Und noch deutlicher, wenn es dann zur Entrückung geht der Gemeinde. Der eine wird angenommen, der andere nicht. Der eine wird entrückt, der andere nicht. Zwei werden sein in der Mühle, der eine ist plötzlich nicht mehr da, der andere ist immer noch da und wundert sich. Vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Da geht's hinein in die Entrückung, schon in Psalm 45. Da geht's nicht um irgendeine Hochzeit von irgendeinem König, sondern um Beschreibungen dessen, was da kommen wird. Der König verlangt nach deiner Schönheit. Das ist Gemeinde Jesu. Sehr sonderbar formuliert, aber wir verstehen das, was hier gemeint ist. Und die Könige werden kommen und die Töchter der Könige, also das Beste, was sie zu bieten haben, sie werden kommen und werden ihre Geschenke bringen. Man führt sie, die Königstochter, in gestickten Kleidern zum König, Jungfrauen folgen ihr, ihre Gespielinnen führt man zu dir. Auch da wundert man sich über diese Formulierung, aber natürlich, wir landen in Matthäus 25, in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die 5, die bereit sind und die anderen, von denen es heißt, und die Tür wird verschlossen sein, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und natürlich die vielen anderen Einladungen von Jesus, die Einladung zum großen Hochzeitsmahl, immer und immer wieder. Seid ihr bereit, lasst euch einladen, versäumt dieses Fest nicht. Beschrieben in Psalm 45. Und das geht ja noch weit hinaus über sein Volk Israel. Das geht auch hinaus über die Gemeinde sogar. Wenn wir es dann lesen, da ist eine unglaubliche Formulierung in Sacharja 9. Da heißt es, die Last, die der Herr ankündigt, kommt über das Land Hadrach. Das ist Nordwestsyrien, Aleppo, die Ecke, die ja in den letzten Jahren immer wieder auch in den Medien war. Und auf Damaskus lässt sie sich nieder. Denn der Herr schaut auf die Menschen und auf alle Stämme Israels, dazu auf Hamat, das daran grenzt, auch auf Tyrus und Sidon. Davon haben wir schon gehört vorhin am Anfang. Tyrus und Sidon mit den Wundern. Die doch sehr weise sind. Aber siehe, der Herr wird es erobern und wird seine Macht ins Meer stürzen. Und Tyrus wird mit Feuer verbrannt werden. Wenn Aschkelon das sehen wird, wird es erschrecken. Und Gaza wird sehr Angst werden. Dazu Ekron, denn seine Zuversicht wird zu Schanden. Und ich will die Pracht der Philister ausrotten. Ich will das Blut von ihrem Munde wegnehmen und das, was mir ein Greuel ist, von ihren Zähnen. Das klingt sehr nach Vernichtung. Die Philister. Manche würden sagen, endlich ist hier Schluss. Endlich werden sie alle in Grund und Boden gerammt. Und dann geht es ganz eigenartig weiter in Sacharja 9. Nach diesen Formulierungen heißt es dann, dass auch sie, also die Philister, das sind ja die Palästinenser, das hören sie noch. Dass auch sie unserem Gott übrig bleiben und wie ein Stamm in Juda werden und die Bewohner Ekrons wie die Jebusiter. Die Jebusiter, das sind die Bewohner von Jerusalem. Und ich will mich selbst als Wache um mein Haus lagern, sodass keiner dort hin und her ziehe und nicht mehr der Treiber über sie komme, denn ich sehe nun darauf mit meinen Augen. Das ist etwas Unglaubliches. Da kommen gleich wieder 100 neue Fragen vor uns auf. Wie soll das gehen? Wir können es nicht sagen. Wir können es nicht genau sagen, aber wir haben diese Formulierungen, diese Verheißungen. So wird es geschehen. Auch sie werden unserem Gott übrig bleiben und wie ein Stamm in Juda werden und die Bewohner Ekrons wie die Jebusiter. Wie soll das gehen? Wir haben keine Ahnung. Aber wir bekommen eine leise Ahnung, wenn wir sehen, wie das Brechen der 7 Siegel aussehen kann und was für eine Bewegung da entsteht. Man könnte meinen, dass da kein Stein auf den anderen bleibt und gewissermaßen ist das auch so. Er macht Steine lebendig. Und wenn es bei Habakuk 2 heißt, denn die Erde wird voll werden von der Kenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt, dann haben wir diese leise Ahnung, auch wenn wir es nicht formulieren können, aber dass wir einen Blick und eine Ahnung haben, warum der Psalm das so deutlich sagt. Er lässt sein Heil kund werden vor den Völkern, macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet, lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen, jauchzet vor dem Herrn, dem König, das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt. das Erdreich zu richten. Und das heißt nicht nur, das Erdreich zusammenzuprügeln, sondern das Erdreich zurechtzubringen. Das ist auch Gericht, auch Richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Und wir verstehen dann, warum es ganz am Ende, zumindest zum Ende der Psalmen hin, dann heißt, dann wird unser Mund voll Lachens und voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Da ist dieser Jubel jetzt auch unter den Völkern angekommen. Der Herr hat Großes an ihnen getan. Die Frage, ist das denkbar? Kann man sich das vorstellen, dass da Millionen von Menschen so erfasst werden von einer Bewegung, so erreicht werden in einem Augenblick? Kann man sich das vorstellen? Da müssen Sie nur mal nach Argentinien sehen. Buenos Aires, vorgestern oder wann war es? 5 Millionen Menschen an einem Ort, 5 Millionen, die außer sich waren vor Freude, außer Rand und Band, fassungslos, nur weil es um den dämlichen Fußball ging, mehr nicht. Ja, das gibt es, das kann man sich vorstellen, das kann man sogar sehen in den Nachrichten. Und wenn 5 Millionen wegen einem Fußball außer Rand und Band sind, dann sollten wir uns vorstellen können, wie die Millionen aus der Fassung geraten, wenn der Herr kommt, wenn er sichtbar wird, wenn er erscheint und wenn sie ihn sehen werden, den sie durchbohrt haben und mit einem Schlag erkennen, wer das ist. Mehr als 5 Millionen in einem Augenblick und sie werden fassungslos sein vor Freude. Und vielleicht werden sie erst einmal den Psalm 51 durchbeten müssen, rauf und runter, bis sie es verstanden haben, bis sie frei sind, bis das Lachen echt und frei und ehrlich ist. Das ist Erlösung, das ist Erlösung, das ist das Heil, das offenbar werden soll, dass sie lachen können über allem, was in ihrer Geschichte geschehen ist. Und sie werden lachen. Am Ende wird ihr Mund voll Lachens und voll Rühmens sein. Nicht wegen eines albernen Fußballs, sondern weil der Herr kommt und er kommt. Und vielleicht kommt er schon bald. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, und wenn auch manche Fragen immer noch da sind und wir längst nicht alles beantworten können, so dürfen wir das doch vor uns sehen, dass du der Herr bist, indem wir das Heil schon jetzt sehen dürfen, dass wir auf dein Kreuz sehen, dass wir uns unter dein Kreuz stellen und dass wir unter deinem Wort bleiben, unter diesen Verheißungen, die du uns gegeben hast. Und diese Verheißungen sind unbeschreiblich groß. Was für andere Dimensionen tun sich da vor uns auf, wenn wir dein Wort im Ganzen lesen und hören und es annehmen und ihm glauben und verstehen, dass es dein Wort ist, ganz eindeutig beschrieben, dass du nichts davon zurücknimmst, dass du auch nichts übertrieben hast, sondern dass du alles erfüllen wirst, wenn die Zeit erfüllt ist. Und wir ahnen das, dass diese Zeit näher rückt. Und wir wünschen uns das und wir freuen uns daran, dass du kommen wirst und dein Reich aufrichten und aller Weltenden dein Heil sehen werden. Und wir dann staunen dürfen, wie du dann auch mit dem ganzen großen Rest irgendwie zurechtkommst. Wir freuen uns darauf, wir werden staunen und wir werden mit vielen anderen dich ehren und anbeten und bekennen, dass du allein Jesus Christus der Herr bist. Gelobt sei dein Name. Dich beten wir an. Amen.